Liebe Gemeinde, ein herzlicher Gruß zum heutigen Sonntag ex Audi, eine Woche vor Pfingsten. Wir hören Worte aus dem Römerbrief im 8. Kapitel. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, für irgendwas wird's schon gut sein. So sagt es mal eine junge Frau. Wieder und wieder setzt sie sich hin, schreibt und formuliert Bewerbungsanschreiben, packt Zeugnisse mit hinein, immer wieder erkundigt sie sich am Telefon, ist ihre Stelle noch zu haben? Und sie hört, ja klar, bewerben Sie sich, wir freuen uns auf Ihre Unterlagen. Und dann kommt er doch irgendwann. Der Brief, der fast immer genauso klingt. Sehr geehrte Frau Meier, bitte nehmen Sie es nicht persönlich, aber leider können wir Ihre Bewerbung nicht berücksichtigen. Für irgendwas wird's schon gut sein, sagt sie sich also und macht weiter und weiter und weiter. Bewundernswert nach all den Absagen. Kennen Sie diesen Satz? Für irgendwas wird's schon gut sein? Ich habe ihn ehrlich gesagt schon oft gehört. Ich habe ihn auch manchmal schon selber gesagt oder gedacht. Manchmal bewundere ich Menschen, die sowas sagen können, die auch noch in der schwersten Situation nach 100 abgesagten Bewerbungen oder noch schlimmer, bei einer schlimmen Krankheit, in einer Situation, in der vielleicht wirklich alles über den Haufen geworfen ist und man wirklich nicht weiß, wie es weitergeht. Wenn man da noch sagen kann, für irgendwas wird's schon gut sein, das finde ich einerseits bewundernswert, weil ich Menschen kennengelernt habe, die da wirklich noch echte Zuversicht ausdrücken. Weil da manchmal Menschen sind, die wirklich darauf vertrauen, dass selbst das größte Missgeschick noch irgendwie eine gute Wendung nehmen kann. Für irgendwas wird's schon gut sein. Manchmal denke ich aber auch, so ein Satz ist so ein Strohhalm, der ja dann ergriffen wird, den ich dann sage, wenn mir nichts anderes mehr einfällt, wenn eigentlich gar keine Zuversicht mehr da ist. Irgendeinen Sinn wird's schon haben, ich weiß aber gerade nicht welchen. An diesen Satz, ja, den ich in ganz unterschiedlichen Momenten schon gehört und manchmal auch selber gesagt habe, muss ich immer wieder denken, wenn ich diese Worte aus dem Römerbrief lese. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Ist das so ein Strohhalm? Oder ist das echte Zuversicht? Ja, und was ist damit gemeint, wenn da einer sagt, alles soll uns zum Besten dienen, alles soll denen, die Gott lieben, zum Besten dienen? Vielleicht können wir heute mal eine kleine Zeitreise machen und Sie und wir können uns erinnern an das, was war. An das, was in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren oder Jahrzehnten geschehen ist. Vielleicht lohnt es sich zu fragen, wo bin ich denn beschenkt worden? Was war denn wirklich gut in dieser Zeit, auf die ich heute zurückschaue? Wo bin ich beschenkt worden? Was hat mein Leben bereichert? Ich hoffe und wünsche uns, dass uns das ein oder andere an dieser Stelle einfällt. Bestimmt fällt uns auch ein, was schwer war. Wo es Momente und Zeiten gab, die das Leben runtergezogen haben, die mir das Leben schwer gemacht haben. Vielleicht hat sich manches davon zum Guten gewandelt. Und ich kann sagen, ja, das war für was gut. Da lag ich zwar am Boden, aber ich habe gelernt, wieder aufzustehen. Da gab es eine Krise, aber die ist für mich wie so zu einem Knotenpunkt geworden, der das Leben auch zusammenhält. Könnte sein. Und ich freue mich mit allen, die das sagen können. Aber ich kann mir auch denken, dass es die Erinnerungen gibt, bei denen ich einfach nur sagen muss, da gab es keinen Sinn. Da kann ich beim besten Willen nicht erkennen, wozu das gut war. Wenn Paulus sagt, alle Dinge werden euch zum Besten dienen, ehrlich gesagt, dann glaube ich nicht, dass er meint, dass immer in dieser Welt alles noch irgendeinen Sinn bekommt. Ja, dass aus jeder Krankheit neue Zuversicht entsteht oder aus jeder Krise neue Freundschaften hervorgehen. Nein, es ist halt nicht so. Das war im Leben des Paulus nicht so und das ist in unserer Welt nicht so. Und das zu sagen, wäre auch irgendwie zynisch gegenüber all denen, die in sinnlosen Situationen sich befinden, gegenüber allen Opfern der Pandemie, gegenüber allen, die wirklich darunter leiden, dass sie Menschen oder ihre Arbeit verloren haben oder einfach nicht wirklich wissen, wie es weitergeht. Es gibt Momente, da fehlen mir die Worte. Und das wusste auch Paulus. Es gibt Momente, sagt er, da weiß ich noch nicht mal, wie ich beten soll, was ich sagen soll. Da finde ich wirklich keine Worte, sprachlos vor Angst, vor Überforderung. Da denke ich vielleicht, Gott hat mich vergessen. Ich kann mir vorstellen, dass es solche Momente gab in den letzten Wochen und Monaten erst recht, vielleicht in den Krankenhäusern, auf den Intensivstationen, in Familien, die überfordert waren und an vielen anderen Orten, weil einfach keine Kraft mehr da ist, weil ich vielleicht in manchen Momenten gar nicht mal mehr weiß, was ich jetzt eigentlich sagen soll und dann gelingt es gerade noch zu seufzen. Der Apostel sagt, in diesen Momenten, in diesen Situationen, in denen mir die Worte fehlen, da tritt Gottes Geist für mich ein. Das finde ich einen starken Gedanken. Wenn ich keine Worte mehr habe, ja, dann betet Gott in mir. Wenn ich nicht mal mehr weiß, wie ich was formulieren kann, dann nimmt er mein Seufzen auf und macht dieses Seufzen zu einem Gebet. Paulus verwendet da ein Wort an dieser Stelle, das man auch nehmen kann, wenn einer dem anderen eine Last abnimmt. Wenn einer eintritt, um die Last eines anderen zu tragen. Bevor einer mit dem schweren Paket auf dem Rücken darunter zusammenbricht, kommt ein Freund, kniet neben ihn und sagt, komm, gib's mir, ich trag's für dich. Eine Zuversicht, eine Überzeugung, die schwer auch wieder in Worte zu packen ist und die noch schwerer wirklich rational, vernünftig zu begründen ist, dass Gott sich gerade diese Orte aussucht, an denen es was zu tragen gibt. Dass er sich gerade diese Orte aussucht, an denen Menschen unter einer Last zusammenbrechen, an denen sie vielleicht vor Angst, vor Überforderung keine Worte mehr finden. Aber gerade das ist unser Glaube, dass er dahin geht. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen, sagt er. Und wenn wir diese Worte hören, dann vermute ich, dass uns da einer zuruft, der sagen will, ja, es gibt Zukunft. Wir haben Zukunft. Es geht nicht darum, einfach nur abzuwarten, was geschieht, oder irgendwie zu ertragen. Nicht im Sinne von, es wird schon alles gut oder alles wird noch einen Sinn haben, aber wir können tatsächlich trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Ungewissheit, trotz aller Lasten in die Zukunft schauen und ihr entgegengehen. Er hat eine Zukunft vor Augen, die vielleicht für uns weit weg erscheint. Zeitlich gesehen mag sie auch weit weg sein. Die Ewigkeit. Aber vielleicht ist gerade das ja der Dreh, dass es da nicht um einen irgendwie definierbaren Punkt auf der Zeitskala geht, der dann irgendwann mal kommt, sondern dass es um etwas geht, was schon jetzt unser Leben verwandeln kann. Natürlich ist die Ewigkeit irgendwie auch weit weg und unnahbar, aber vielleicht doch so, dass sie unser Leben in ein neues Licht taucht. Vielleicht so wie ein großer Gipfel, den ich irgendwann erklimmen will, der am Horizont erscheint, von dem ich noch gar nicht weiß, wie soll ich da hochkommen. Der Extrembergsteiger Alexander Huber kennt diese Erfahrung. Und er hat sie einmal so beschrieben, wie das ist, wenn ich mich da auf den Weg mache und wenn ich so einen Gipfel vor mir habe. Er sagt, du schaust den Berg an, du schaust den Gipfel an und du weißt, da möchte ich hinkommen. Und ich weiß genau, diese Wand ist im Moment unbezwingbar. Aber irgendwann sagst du dann einfach, okay, jetzt mache ich einfach den ersten Schritt. Und plötzlich bist du Teil dieser Welt. Und dann kommt auf den ersten der zweite Schritt und der hat wieder diese Dynamik und dann kommt der dritte und irgendwann ist man im Flow. Alexander Huber nennt es einen Flow. Er spürt, dass da was fließt. Ich denke mir, ich kann auch sagen, das hat was mit Vertrauen, mit Gottvertrauen zu tun. Ich vertraue darauf, dass ich einen Schritt nach dem anderen gehen kann und dass da einer ist, der mit mir geht, der mir Kraft schenkt, wenn ich sie nicht mehr habe, der mir dient und meine Wege zum Besten führt, ja, zur Ewigkeit hin, der meinen Wegen einen Sinn, eine Perspektive gibt. Einer, der es wahrlich nicht leicht hatte, davon zu reden, den kennen wir auch alle. Es ist Dietrich Bonhoeffer. Im Jahr 1943 hat er formuliert, in wahrlich schwerer Zeit: Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche uns allen einen solchen Glauben, eine solche Zuversicht, dass wir einen Schritt nach dem anderen gehen können, dass wir spüren, Gott gibt uns so viel Kraft, wie wir für jeden Schritt brauchen. Und ich wünsche uns, dass es uns eines Tages so geht, wie es Alexander Huber beschrieben hat, der dann sagt, plötzlich machst du oben die Tür auf, stehst am Gipfel und fragst dich, wie ist das eigentlich gegangen? Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus.